HR Info. Netzwelt.
Wer zum Beispiel einen Job oder eine Wohnung sucht, der freut sich, wenn er zu einem Bewerbungsgespräch oder zu einem Besichtigungstermin eingeladen wird. Wenn es am Ende dann doch nicht klappt mit dem neuen Job oder der neuen Wohnung, dann könnte es sein, dass man keinen guten Eindruck hinterlassen hat. Oder aber es könnte auch sein, dass man von einem Algorithmus aussortiert wurde. Ja, und da lautet dann die Frage, wurde man zu Recht aussortiert? Es braucht also eine Ethik für die Verwendung von Algorithmen und von künstlicher Intelligenz. An der TU München wird nun ein Institut für Ethik in der künstlichen Intelligenz geschaffen, allerdings unterstützt von Facebook. Und das ist umstritten. Der Einsatz von und der Umgang mit der künstlichen Intelligenz ist Thema in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Facebook arbeitet mit der TU München zusammen und stellt für den Aufbau des neuen Instituts in den nächsten 5 Jahren insgesamt umgerechnet rund 6,5 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, herauszuarbeiten, welche ethischen Maßstäbe es bei der Entwicklung und beim Einsatz von KI braucht. Das Institut für Ethik in der künstlichen Intelligenz wird Christoph Lüttge leiten. Er ist Professor für Wirtschaftsethik an der TU München. Mit ihm habe ich über das Vorhaben gesprochen. Herr Lüttge, wie ist die Zusammenarbeit mit Facebook denn überhaupt zustande gekommen?
Wir hatten seit einiger Zeit den Plan, uns mit den philosophischen und ethischen Aspekten der künstlichen Intelligenz an der TU München zu befassen. Die TU München ist ja eine der forschungsstärksten Universitäten weltweit übrigens in der KI-Forschung. Aber in diesen anderen Aspekten, da haben wir bisher das noch nicht so stark ausgebaut. Dann war es so, dass ich in mehreren internationalen Ethikkommissionen saß und dort auch Vertreter von Facebook waren. Ja, und so kamen die ersten Kontakte zustande, bis es jetzt tatsächlich zu dieser Zusammenarbeit gekommen ist.
Wie genau wird Facebook Sie dann unterstützen?
Ja, Facebook unterstützt dieses Institut mit 6,5 Millionen Euro in den nächsten 5 Jahren. Dieses Geld ist mit keinerlei Auflagen verbunden. Wir können also völlig unabhängig von dem, was Facebook will oder vielleicht will, forschen. Sonst hätte man es auch gar nicht machen können. Sie können nicht Ethikforschung in dieser Weise in irgendeiner Form mit Auflagen verknüpfen.
Bis wann soll das Institut denn aufgebaut werden? Gibt es da irgendwie einen Zeithorizont? Starten Sie sofort oder wie ist sozusagen die zeitliche Ausrichtung?
Ja, die Planung ist, dass wir bereits im Februar grundsätzlich anfangen mit dem Aufbau dieses Instituts, bis wir so weit sind, dass wir sagen können, wir haben jetzt wirklich schon eine volle Funktionsfähigkeit erreicht, würde sicherlich noch etwas länger dauern, aber im Februar werden wir schon starten.
Wie sind dann jetzt die ersten Schritte, die Sie angehen werden?
Wir brauchen natürlich auch Leute, die Verwaltung dort übernehmen. Wir brauchen Räume. Also im Grunde brauchen wir alles Mögliche, was wir noch nicht haben. Denn das ist ja auch ein ganz neues Gebiet. Insofern werden das die ersten Schritte sein. Und wir werden uns dann auch schon bald zusammensetzen und genauer beraten über erste Forschungsprojekte, die ja dann nicht nur von mir allein, sondern natürlich mit vielen Kollegen aus den Technikwissenschaften und aus den Geistes- und Sozialwissenschaften gemeinsam angegangen werden.
6,5 Millionen Euro zahlt Facebook über die kommenden 5 Jahre, das haben Sie gesagt. Wird es darüber hinaus auch eine Zusammenarbeit geben oder ist das tatsächlich erstmal nur für 5 Jahre angelegt?
Darüber ist im Moment keine Aussage getroffen worden. Das ist keine Zusammenarbeit. Es ist eine Unterstützung durch Facebook, die also rein unabhängige Forschung zum Ziel hat. Also weiteres wird darüber nicht gesagt. Es ist aber ausdrücklich gesagt worden, dass es kein exklusives Facebook-Institut ist. Also es heißt nicht so und es ist auch nicht so, dass Facebook da der alleinige Unterstützer sein soll oder angedacht ist, sondern wir sind ganz offen und freuen uns über weitere Partner, nach denen wir auch aktiv suchen.
Stecken denn da auch öffentliche Gelder drin? Also sind es momentan nur die 6,5 Millionen Euro über 5 Jahre oder steckt da zum Beispiel die TU München auch Geld in dieses neue Institut?
Naja, insofern schon, als es ja hier keine neuen Professuren geben wird. Es sind also keine Stiftungslehrstühle, die hier vorgesehen sind, sondern es sind projektbezogene Mittel, mit denen wir, glaube ich, unseren Zweck, nämlich Ethikrichtlinien für KI zu entwerfen, viel besser erreichen können. Also insofern die Lehrstühle, die dort beteiligt sind, die gibt es schon und die sind an der TU München bereits verankert.
Wie genau wird das Institut denn arbeiten? Sie haben gesagt, es werden Räumlichkeiten gesucht, müssen aufgestellt werden. Dann wird es sicherlich erste Forschungsprojekte geben. Sie haben gesagt, dass es darum geht, ethische Leitlinien in der künstlichen Intelligenz zu schaffen. Also wie genau muss man sich die Arbeit am Institut dann vorstellen?
Was wir planen, also es wird sicherlich unterschiedliche Formen von Projekten geben, aber in der Hauptsache wird es so sein, dass wir, wie es auch bisher schon an den Lehrstühlen erfolgt, dass wir Promotionsprojekte, Postdoc-Projekte haben werden, für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler projektbezogen arbeiten und darüber auch promovieren oder in anderer Form forschen. Nur, dass es dann hier auch so sein wird, dass es eben gemeinsame und interdisziplinäre Ergebnisse geben wird.
Warum brauchen wir eine Ethik in der künstlichen Intelligenz? Warum ist das so wichtig?
Ja, das ist ein ganz zentraler Punkt, denn die künstliche Intelligenz als Technologie ist doch in vieler Hinsicht anders als andere bisherige Technologien, insofern, als man eben häufig eben nicht im Detail nachvollziehen kann, was eine Software denn gemacht hat. Nehmen Sie das Beispiel mit den Unterstützungen, das was in den USA zum Teil gemacht wird, ja schon Unterstützung von Richtern bei der Entscheidung über Bewährungsstrafen oder Bewährungsauflagen. Und da wird auch eine künstliche Intelligenzsoftware herangezogen, um das zu unterstützen. Man weiß nicht genau, wie kommt die eigentlich zu ihren Empfehlungen. Es gibt viele andere Beispiele bereits zum Teil auch im Alltag schon. Und das, glaube ich, ist etwas, was den Menschen Angst macht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Ethik sich mit diesen Themen beschäftigt, um diesen Technologien klare Regeln zu geben, was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Denn sonst werden diese Technologien nicht auf die entsprechende Akzeptanz stoßen. Das wird auch für zum Beispiel autonomes Fahren gelten oder für Technologien in der medizinischen Forschung.
Glauben Sie denn, dass diese ethischen Regeln, die aufgestellt werden könnten, an denen Sie dann forschen wollen, werden die dann auch eingehalten werden? Also glauben Sie, dass diese Regeln dann auch wirklich verbindlich gelten können?
Es kann natürlich zum einen sein, dass diese Ethikregeln auch als Grundlage zum Beispiel für Regulierung, für rechtliche Regulierung genutzt werden. Das ist eine Möglichkeit. Das ist aber nicht das primäre oder nicht das einzige Ziel von uns, sondern wir haben, ich glaube, das ist der Vorteil der Ethik, nämlich auch das Ziel zu sagen, wir stellen Richtlinien auf, die auch noch nicht unbedingt sofort verbindlich sind. Wenn Sie verbindliche Regulierungen machen, dann sind die erstmal da und dann ist es ganz schwierig, vielleicht auch mal wieder zu lernen, festzustellen, Moment, hier hätte man vielleicht was ein bisschen anders machen können. Insofern hat die Ethik den Vorteil, sie ist ein bisschen flexibler. Wir reden ja auch über Technologien, die zum Teil noch gar nicht da sind. Wir reden ja hier über Richtlinien für Zukunftstechnologien. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wir das sozusagen auch in einem Rückkopplungsprozess entwickeln und sehen, was geht zum Beispiel technisch schon, worüber müssen wir nachdenken und welche Befürchtungen müssen wir adressieren, selbst wenn wir sie noch nicht gleich lösen können.
Sie haben eben auch das autonome Fahren angesprochen. Sind das dann so Fragen wie ein autonom fahrendes Fahrzeug muss einem Hindernis ausweichen und hat jetzt die Wahl, in eine Menschengruppe zu fahren oder eine Einzelperson umzufahren? Sind das so ethische Fragen? Wie programmiere ich das Auto dann? Wäre das so ein Beispiel für eine Frage, um die Sie sich kümmern könnten?
Ja, das ist auch ein Beispiel für solche Fragen. Ich war ja in der Ethikkommission für das autonome Fahren beim Bundesverkehrsministerium und da ging es auch genau um solche Probleme. Und das sind ja Fragen auch der künstlichen Intelligenz. Autonomes Fahren setzt ja wesentlich auch auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und genau auch da geht es eben darum, die Menschen haben, wenn man Umfragen glaubt, auch viel Skepsis gegenüber diesen Technologien. Wichtig ist auch zumal dann zu informieren, was können diese Technologien, was werden sie können, was können sie derzeit und was können sie auch noch nicht. Und auch, was sind die Vorteile, auch die ethischen Vorteile der Technologien. Zum Beispiel bei dem autonomen Fahren werden diese Autos viele Menschenleben retten können und viele Unfälle vermeiden helfen. Und so ist es auch in vielen anderen Bereichen, bei der Medizintechnik etwa oder auch bei Sicherheitsfragen und Schutz gegen Hackerangriffe. Aber diese Vorteile, diese ethischen Vorteile der Technologien können wir letztlich nur mit Hilfe ethischer Regeln auch tatsächlich gewinnen.
Jetzt gab es natürlich auch Kritik. Es war jetzt umstritten, dass ausgerechnet Facebook die Unterstützung betreibt mit 6,5 Millionen Euro für die nächsten 5 Jahre für das Institut für Ethik in der künstlichen Intelligenz. Es hieß unter anderem, sie würden sich da zum verlängerten Marketingarm von Facebook machen. Was sagen Sie denn zu dieser Kritik?
Ja, also zum Ersten machen wir uns nicht zum Arm von irgendwem, weil wir tatsächlich unabhängig forschen werden. Das ist auch gewährleistet und anders würde es gar nicht gehen, würde ich es nicht machen. Der zweite Kritikpunkt, der dann kommt, ist, ja, verbessert Facebook dadurch nicht seine Reputation? Diesen Kritikern sage ich, wenn das so ist, wenn auch das Unternehmen einen Reputationsgewinn davon hat, aber andererseits wir mit dem Geld unabhängige Forschung betreiben können, die auch die Ethik dieser Technologien verbessert, also die tatsächlich für Menschen konkrete Verbesserungen mit sich bringen wird, dann kann ich daran nichts grundsätzlich Schlechtes erblicken. Ich finde, dann ist es durchaus auch legitim zu sagen, da gibt es so ein gewisses Win-Win und das, wir müssen nicht verbieten, dass ein Unternehmen in dieser Hinsicht zumindest auch einen Vorteil haben darf.
Haben Sie dann nicht die Angst, dass man Ihnen hinterher sozusagen, wenn die ersten Studienergebnisse kommen und so weiter, nicht immer den Vorwurf machen könnte, das sei jetzt durch Facebook möglicherweise manipuliert, gerade wenn es vielleicht auch Studien sind, die Facebook vielleicht von bestimmten Dingen freisprechen?
Also erstens mal, das ist überhaupt nicht, das kann gar nicht passieren, dass hier manipuliert wird von Seiten Facebook, weil Facebook gar nicht daran arbeitet. Wir arbeiten hier an der TU München, wir arbeiten mit unabhängigen Wissenschaftlern, es gibt keinerlei Einflussnahme durch Facebook. Wir werden ein Advisory Board, also eine Art Beirat haben, auch in diesem wird kein Vertreter von Facebook sitzen. Und insofern, da kann ich Sie völlig beruhigen. Was dann diese Studien ergeben werden, das müssen wir natürlich sehen. Wir werden auch nicht konkret an Facebook notwendigerweise arbeiten, sondern wir werden uns mit Fragen beschäftigen, die unabhängig von Facebook insgesamt von Interesse sind. Das kann durchaus sein, dass es Fragen sind, die etwa bei der Privatheit der Daten oder bei der Fairness von Algorithmen, die auch für Facebook betreffen. Aber wir werden das unabhängig von dem konkreten Fall uns ansehen.
Das sagt Christoph Lüttke, er ist Professor für Wirtschaftsethik an der TU München und der künftige Leiter des Instituts für Ethik in der künstlichen Intelligenz an der TU. Das Institut wird mit 6,5 Millionen Euro von Facebook finanziert und das ist umstritten. Herr Lüttke, vielen Dank für das Gespräch. Auch mein Kollege Markus Schuler, Korrespondent im Silicon Valley, hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und eine Meinung dazu.
HR Info. Kommentar.
Für viele mag das ein Aufreger sein. Facebook unterstützt die TU München, damit dort ein Institut zur Erforschung ethischer Fragen rund um das Thema künstliche Intelligenz eingerichtet werden kann. Rund 7,5 Millionen Dollar will Facebook, verteilt auf 5 Jahre, an die TU nach München überweisen. Umgerechnet 6,6 Millionen Euro sind es, 1,32 Millionen Euro im Jahr. Ist die Unabhängigkeit der Wissenschaftswelt damit bedroht? Kauft sich da Facebook womöglich ein positives Image? Ich meine nein, man muss den datenhungrigen Konzern aus dem Silicon Valley nicht mögen. Das Unternehmen hat uns dazu in den vergangenen Jahren allzu häufig verschaukelt und zu wenig unternommen, um die Daten seiner Nutzer angemessen zu schützen. Gleichwohl sollte man sich anhören, was sowohl Facebook als auch die angesehene Uni aus München sagen. Facebook-Vize Sandberg hat im ARD-Interview betont, dass sie sich weitere Partner für die Uni wünscht. Und sie hat klargemacht, Grundlage für die Arbeit des neuen Instituts sei seine Unabhängigkeit. Ähnlich hat sich auch die TU und der neue Leiter der Einrichtung geäußert. Zunächst gilt es, beiden Seiten zu glauben. Und man wird sich in den kommenden Jahren die Studien und deren Ergebnisse anschauen müssen, um herauszufinden, ob eine Einflussnahme durch den Internetkonzern aus dem Silicon Valley erkennbar ist. In den USA ist es gängige Praxis, dass Unternehmen Universitäten unterstützen. Das beste Beispiel ist hier die Stanford-Universität, die erheblich am Erfolg des Silicon Valley beteiligt ist. Dass Facebook und die Uni die Zusammenarbeit transparent machen, spricht für beide Seiten. Sie tun das nicht klammheimlich, nur dann hätte es einen Beigeschmack. Die TU München ist eine der renommiertesten Universitäten in Deutschland. Der exzellente Ruf, auch weltweit, kommt nicht von ungefähr. Die TU gilt als forschungsstark und wirtschaftsnah. Eine Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Automobilindustrie und anderen Branchen ist dort nichts mehr Ungewöhnliches. Aber natürlich ist das Ziel von Facebook klar. Man will für gute Stimmung sorgen und zeigen, dass man aus den Datenskandalen der Vergangenheit gelernt hat. In Brüssel und Washington will man die Internetkonzerne des Silicon Valley stärker unter die Lupe nehmen. Brüssel bereitet eine Internetsteuer vor. In Washington wird an Gesetzesinitiativen gearbeitet, die die Macht der Tech-Konzerne beschränken soll. Kritische Distanz und genaue Beobachtung sind wichtig. Konzerne wie Facebook, Google, Amazon oder Apple müssen reguliert und deutlich besser kontrolliert werden, als das in der Vergangenheit üblich war. Uns Usern muss klar sein, wenn wir ein soziales Netzwerk wie Facebook nutzen, bezahlen wir nicht mit Geld, sondern mit der Preisgabe persönlicher Daten.
Das war ein Kommentar von Markus Schuler, unserem Korrespondenten im Silicon Valley.
HR Info, Netzwelt.
Wir bleiben beim Thema künstliche Intelligenz. Das ist ja ein Schlagwort, das irgendwie nach Zukunft klingt, aber KI ist schon längst in unseren Alltag vorgedrungen. Das zeigt Petra Demand in ihrem Beitrag, aber sie wirft auch einen Blick nach vorne.
Wenn mir mein Navigationsgerät am späten Nachmittag automatisch vorschlägt, den Heimweg zu berechnen und mir auch schon sagt, wann ich zu Hause sein werde und welche Supermärkte sich auf dem Weg befinden, um den leeren Kühlschrank aufzufüllen, dann finde ich das zumindest irgendwie erstaunlich. Künstliche Intelligenz wird derartige Technik genannt, denn das System hat gelernt, dass ich üblicherweise zu dieser Uhrzeit den Heimweg antrete. Professor Dr. Christian Kersting, Informatiker an der Technischen Universität Darmstadt, ist sich sicher, dass solche Systeme in unserem Alltag immer häufiger vorkommen werden.
Der ganze Bereich des Verkaufs werden wir mehr sehen. Inwiefern die Medizin revolutioniert werden wird, das muss man sehen, weil da müssen Expertenkommissionen erstmal überzeugt werden. Ich glaube, dass wir in Versicherungen ganz viel sehen werden, also dass vielleicht mehr genau abgerechnet wird, je nachdem, wie ich mein Leben führe.
Und wie viel ich davon preisgeben möchte. Aber auch die Handhabung der Technik wird sich ändern. Tippen war gestern. Sprachbasierte Systeme werden bald Standard sein. Auch Konstantin Rotkopf, Professor für Kognitionswissenschaften an der TU Darmstadt, stimmt dieser Ansicht zu. Er versucht, Algorithmen hinter menschlichem Handeln zu verstehen. Gefühle, Intuition, Intelligenz, all das versucht er in logische Abläufe zu gliedern. Beispiel Schachcomputer.
Da hat man eben früher gesagt, ja, Schachspielen, da muss ich mich so anstrengen. Das ist sicherlich etwas, was viel mit Intelligenz zu tun hat. Aber jedes 3- bis 4-jährige Kind ist allen heutigen Robotern überlegen im Bewegen einer Schachfigur und dem Positionieren auf einem Schachbrett.
Die Grenze, was ist eigentlich echte künstliche Intelligenz und was sind nur gut eingesetzte Algorithmen, ist also gar nicht so einfach zu ziehen. Was uns Menschen selbstverständlich erscheint, ist für Computer oft noch gar nicht umsetzbar. Was unser Gehirn zum Glühen bringt, ist für den Rechner dagegen ein Witz.
Aber was wir sicherlich nicht haben, ist ein einzelnes System, was ich jetzt nehmen könnte und sagen könnte, möchtest du mir dabei helfen oder wie würdest du denn jetzt an die Sache herangehen? Davon sind wir immer noch genauso weit entfernt wie vor 10 Jahren, wie vor 20 Jahren, würde ich sagen.
Aber die Entwicklung ist rasant. Firmen wie Google oder IBM arbeiten an einem Quantencomputer und der könnte die bisherigen Rechnerleistungen millionenfach übertreffen. Damit könnten Vorhaben, die bisher schlicht an der Arbeitskapazität gescheitert sind, weiterentwickelt werden. Welche Auswirkungen das auch auf den Arbeitsmarkt haben wird, ist nur zu erahnen. Nochmal Professor Dr. Christian Kersting.
Wenn das Ziel ist, dass wir menschenähnliche zumindest Systeme haben, dann können wir diese Systeme überall dort einsetzen, wo Menschen momentan tätig sind, also in allen Bereichen.
Besonders Berufe, die viel mit gleichförmiger Analysearbeit zu tun haben, in der Finanzwelt, der Medizin oder auch Assistenzarbeiten in der Wissenschaft, werden schon recht bald digitale Konkurrenz bekommen. Selbstfahrende Busse brauchen keinen Busfahrer mehr und gute Software ersetzt den Steuerberater.
Ein Beitrag war das von Petra Demand darüber, wo in unserem Alltag künstliche Intelligenz schon zum Einsatz kommt und wie es damit in Zukunft aussehen könnte. Viel weiter als hierzulande ist man in Sachen KI schon längst in China, so zum Beispiel an einer Schule in der chinesischen Millionenmetropole Hangzhou. Dort läuft alles über Gesichtserkennung, der Einlass, die Mensa, die Bibliothek. Die Schule gilt chinaweit als Vorzeigeschule zum Thema künstliche Intelligenz. Sogar Essgewohnheiten der Schüler werden gespeichert und ausgewertet, um das Ernährungsverhalten zu optimieren. Axel Dorloff hat die Schule besucht.
Kein Geld, keine Essensmarken, keine Mensakarte. Wenn die 16-jährige Meng Jinyang in die Schulmensa der Oberschule Nummer 11 in Hangzhou zum Mittagessen geht, reicht das Gesicht. In Schuluniform mit blauem Rock und weißer Bluse stellt sie sich für wenige Sekunden vor einen Hochkantmonitor. Ihr Gesicht wird gescannt, ihr Menü vorbereitet.
Früher hatten wir die Mensa-Karte mit, die hat man aber ab und zu auch vergessen. Jetzt läuft das mit der Gesichtserkennung, das ist deutlich bequemer. Das Gesicht wird gescannt und dann gibt es Essen. Das System weiß durch die Gesichtserkennung, was wir für heute bestellt haben.
Für jeden Einzelnen sind die Menübestellungen gespeichert. Jeweils bis Freitag wählen die Schüler ihr Essen für die kommende Woche aus. Das System generiert dabei Daten zum Thema Ernährung, erzählt Lehrerin Zhu Zhiyao.
Nach jeder Bestellung werden die Daten gesammelt. Auch die Eltern bekommen die Informationen. Wir können dann sehen, wie viele Proteine, Kohlenhydrate und frittiertes Essen die Kinder im Monat gegessen haben. Wir erhalten so einen Ernährungsbericht.
Und der Computer spuckt dann Vorschläge zur Ernährungsoptimierung aus. Wer sich zu viel an süßen Nachtischen oder Getränken vergreift, fällt sofort auf. Kaum etwas bleibt an der Oberschule Nummer 11 in Hangzhou unbemerkt. Auch im Klassenraum der Hangzhou-Oberschule hängen intelligente Kameras. Sie können das Verhalten jedes einzelnen Schülers erfassen, Daten sammeln und analysieren. Auch die 16-jährige Jin Yang hat dadurch schon Hinweise zu ihrem Lernverhalten bekommen.
Im Unterricht im Klassenzimmer wurde die Gesichtserkennung auch schon eingesetzt. Unsere Gesichtsausdrücke während des Unterrichts können so ausgewertet werden. Und die Schule weiß dann, wie gut wir uns im Unterricht konzentrieren. Wir erhalten Tipps, wenn wir nicht aufmerksam waren, um sich dann künftig mehr anzustrengen.
Die Oberschule Nummer 11 ist eine der ältesten und renommiertesten Schulen in der südchinesischen Millionenmetropole Hangzhou. Schulleiter Zhang Guanchao ist davon überzeugt, dass künftig in Klassenzimmern künstliche Intelligenz eingesetzt wird. So wie seine Schule es bereits ausprobiert hat.
Es ist eine Art aktives Managementsystem für das, was wir intelligente Schulklasse nennen. Bestimmte Verhaltensweisen und Gesichtsausdrücke der Schüler geben einen Hinweis auf Leistung und Konzentration im Unterricht. Unser System ist noch in der Entwicklungsphase und es gab durchaus auch Kontroversen, als wir es ausprobiert haben. Deshalb haben wir es gerade ausgesetzt, arbeiten aber weiter daran.
Die Überwachung und Auswertung des Schülerverhaltens im Unterricht hat sogar in China mediale Empörung ausgelöst. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, wann das System im Klassenraum wieder eingesetzt wird, glaubt Schulleiter Zhang Guanchao. Er möchte für China Vorreiter sein.
Wir sind in Sachen Smart Campus die führende Schule in China. Wir haben landesweit den ersten Getränkeautomaten, der mit Gesichtserkennung funktioniert. Auch unser Bibliotheksautomat, an dem man Bücher ausleiht, funktioniert so und ist der erste seiner Art. Diese Produkte gibt es auf dem Markt noch gar nicht. Wir arbeiten daran, die intelligente Schule der Zukunft zu bauen. Unser Smart Campus wird den Leuten zeigen, wie so etwas aussieht.
Die Schule in Hangzhou hat einen parkähnlichen Campus und großzügige Sportanlagen. Es wirkt idyllisch, aber es gibt hier kaum etwas, das nicht von Kameras überwacht und analysiert wird. Sogar das Ausleihen der Bücher funktioniert via Gesichtserkennung. Lehrerin Zhu Zhiyao steht vor einem riesigen Bücherschrank. Überall gläserne Schließfächer für Bücher.
Die Schüler können hier anhand von Gesichtserkennung Bücher ausleihen. Zuerst wählen sie die Bücher und dann müssen sie in die Kamera schauen. Wir sammeln die Daten und wissen dann, wer welche und wie viele Bücher ausgeliehen hat. Die Bibliothek kann dann besser nach dem Interesse der Schüler die Bücher einkaufen.
All das ist für Schülerinnen wie Meng Jingyang und ihre Freundin Huang Siyu nichts Besonderes mehr. An die Technologie in ihrer Schule haben sie sich gewöhnt.
Wir sind immer noch in der Schule. Wir sollten das Lernen für die Hauptaufgabe halten. Einerseits führt das zu einem bestimmten Gefühl der Überwachung, aber andererseits hilft es uns auch. Die Vorteile sind größer als die Nachteile. Das hilft der Schule, eine personalisierte Ausbildung anzubieten. Nach unserem Interesse bietet die Schule Essen und Bücher an. Das wird uns helfen und uns nicht stören. Die Kamera spielt eine Art Aufsichtsrolle und funktioniert als Warnzeichen. Sie hilft uns, uns selbst zu kontrollieren. Die Kamera stört uns nicht wirklich.
Die chinesische Regierung treibt die Forschung zur künstlichen Intelligenz massiv voran, ebenso wie die praktische Anwendung. China hat sich längst zum wichtigsten Standort für die Produktentwicklung für künstliche Intelligenz gemausert. Die Oberschule Nummer 11 in Hangzhou gilt dabei als Modell für die Zukunft, wie künstliche Intelligenz auch an Schulen eingesetzt werden kann.
In China wird künstliche Intelligenz schon sehr stark für die Analyse von menschlichem Verhalten und für die Überwachung eingesetzt, so auch an einer Schule in der Millionenstadt Hangzhou. Axel Dorloff hat sie besucht. Das war HR Info Netzwelt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter hrinforadio.de. Dort können Sie diese und frühere Sendungen nachhören oder auch herunterladen. Mein Name ist Tobias Klein.